wollte meinen Standwirbel Riders bauen, so einen klappbaren. Das ist auch nie fertig geworden. Das kann man in der Garage nicht sehen, das Projekt liegt immer noch hier. Lauter unfertige Sachen. Gott macht keine unfertigen Sachen. Er führt es zu Ende. Treu ist der, der es angefangen hat, er wird es zu Ende führen. Und dieser Prozess des Machens, der ist nicht immer leicht, der ist für uns nicht immer schmerzlos. Der ist manchmal damit verbunden, dass wir uns als Werkstücke, an denen Gott arbeitet, auch manchmal was gefallen lassen müssen. Und Gott ist am Werk. Viele von uns haben es erfahren, dass Gott aus Dingen, die total brach lagen und Dingen, die ausweglos waren, was total Tolles gemacht hat, wo die anderen gesehen haben, hey, das hat Gott gemacht. Das, was der Mensch vergeigt hat, das, was der Mensch vorhatte, das, was der Mensch nicht zu Ende geführt hat, hat Gott zu Ende gemacht. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt ein Bild, was mir nachgeht aus meiner Kindheit. Unsere Eltern hatten mal den unweisen Gedanken, zwei Brüdern ein Geschenk zu schenken zu Weihnachten. Das habe ich bei meinen Kindern nie gemacht, weil es immer blutige Nasen bei uns gegeben hat. Wir hatten mal ein Fahrrad gekriegt, wir haben uns ständig geklopft darum. Daraus hatten die Eltern nicht gelernt, die hatten uns zu Weihnachten einen Schachtisch geschenkt. Und da haben wir uns in Dame- und Schachspielen geübt. Und es gab mal eine Begebenheit, da habe ich gegen meinen Bruder fast verloren. Ja? Er hat psychologische Kriegsführung unter anderem gemacht und hat mich fertig gemacht und sagte, ach, keine Chance, ja, guck mal, das und das und das werde ich jetzt machen und dann bist du alle. Und ich war ziemlich verzweifelt und mein nächstälterer Bruder, ich habe drei Brüder, der stand hinter mir und sagt, darf ich deine Partie zu Ende spielen? Ja, ich sage, da ist nichts zu holen, hören wir an. Ja, wir haben das gestern in der Predigt gehört, der Dieb kommt zum Stehlen, zum Morden, zum Zerstören. Nein, mein Bruder ist nicht der Teufel, aber also es wirkt, wenn einer dich fertig macht, wenn einer sagt, du hast keine Chance. Und da stand mein Bruder hinter mir und sagt, darf ich deine Partie zu Ende spielen? Und da es sowieso ausweglos war, habe ich gesagt, mach. Ja? Er stand über mir und hat von oben den Blick gehabt auf diese ganze Partie. Er überblickte es und er hat diese Situation ganz schnell gedanklich im Griff gehabt, was er machen würde, um die Partie doch noch zu gewinnen. Und es lag an mir, es zuzulassen. Und dann habe ich es getan. Ja, ich habe gesagt, okay, mach. Ja, dann hat er sich hingesetzt und hat meinem Gegner, meinem Bruder, der sich eigentlich als Gewinner wählte, in drei Zügen Schachmatt gesetzt. Ja, und das ist ein Bild, was mich in meinem Leben begleitet. Ich habe viel, viel später habe ich gelernt, die ausweglosen Partien Gott zu überlassen und zu sagen, Gott, mach. Ich komme hier nicht mehr weiter. Ich sehe schon, dass ich bald Schachmatt bin. Kannst du das bitte zu Ende führen? Ja? Und Gott besitzt nicht diesen Stolz zu sagen, du, ich habe die Partie nicht von Anfang an begonnen, also sieh zu, wie du fertig bist. Hey, der setzt sich dann einfach hin und spielt meine Partie zu Ende. Damit will ich die Brücke zu unserem Text schaffen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde, zu der er einen ganz besonderen Bezug hatte. Paulus hat viele Gemeinden gegründet und viele, viele Christen hat er als seine geistlichen Kinder betrachtet, die ihm auch sehr viele Sorgen gemacht haben. Und keiner einzigen Gemeinde hat er sich so verbunden gefühlt wie der Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde in Philippi war seine erste Gemeinde im europäischen Raum, die er gegründet hat. Und von dort aus ist die Mission, die Gemeindegründung in Europa weitergegangen. Es war sein erster Außenposten. Und anfangs hat Paulus sich da sehr verloren gefühlt. Er war ein Kämpfer, ein Einzelkämpfer auf verlorenen Posten. Und mehr Anfeindungen als in Philippi hat Paulus selten irgendwo erlebt. Paulus ist da verfolgt worden. Paulus ist einmal gesteinigt worden und hat es überlebt übrigens auch. Und trotz aller Schwierigkeiten ist da eine ganz gute, eine blühende Gemeinde entstanden, die sehr stark im Glauben waren, die standen. Und Paulus ist sehr dankbar, dass es die Gemeinde dort gibt. Es war übrigens auch die einzige Gemeinde, von der Paulus Spenden angenommen hat für seinen Dienst. Er hat es manchen Gemeinden gesagt, ich hätte das Recht von euch allen etwas anzunehmen, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, aber um euch nicht zur Last zu fallen und um euch keinen Anlass zu geben, zu sagen, guck mal, den haben wir auch noch durchgefüttert, habe ich von euch nichts genommen, ich habe, während ich bei euch gepredigt habe, habe ich mir das Geld mit meinen Händen verdient. Er hat tagsüber gepredigt und wahrscheinlich nachts seine Zelte genäht. Und diese Verbundenheit dieser Gemeinde gegenüber, der Gemeinde in Philippi, hier drückt Paulus aus, also wir lesen in Philippa Kapitel 2, Verse 12 bis 18. Liebe Freunde, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nun bereit, nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zu Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Tankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Es ist ein Ausdruck einer ganz großen Liebe. Man merkt, Paulus hat in diese Gemeinde ganz viel reingesteckt. Er sagt, meine Lieben. Er hat was auszusetzen. Er hat an der Gemeinde auch etwas zu tadeln. Aber er sagt, die Guten. Ich hab euch was zu sagen. Mensch, wenn man denkt, wie er an die Galater schreibt. Ja, heute würde er wahrscheinlich sagen, ihr blöden Galater, wer hat euch schon wieder im Floh ins Ohr gesetzt, von der Gnade, die ihr empfangen habt, wieder in die Gesetzlichkeit zurückzufallen? Ich hab's euch erklärt, ich hab's euch vorgelebt, ich hab's euch gezeigt. Wer hat euch wieder verleitet? Schreibt gerne die Galater. Ja, und ganz warme Töne an die Philippa, meine Lieben. Meine lieben Kinder. Und so wie Paulus da gewesen ist, die Philippa haben ein gutes, ein rasantes Wachstum, geistliches Wachstum, Gemeindewachstum erlebt. Und Paulus ermahnt sie, sagt, seid nicht nur Gott gehorsam, während ich bei euch bin. Bitte keine Augenwischerei. Lebt euren Christen in der schwierigen Situation, in der ihr euch befindet, auch während meiner Abwesenheit. Geht es uns nicht manchmal so, wenn wir im Gottesdienst sitzen, da können wir sehr fromm sein. Da geht es uns gut, da sind wir auf der Höhe. Dann spüren wir Gott in unserem Leben. Und wenn es dann Alltag ist, dann lässt sich Gott in unserem Leben vermissen. Wir spüren Gott nicht, wir sind schwach. Manchmal blenden wir Gott aus und dieses Christus anziehen, passiert nicht jeden Tag in unserem Leben. Christus hängt irgendwo an einem Nagel in unserem Kleiderschrank und wir ziehen ihn am Sonntag an, wir ziehen ihn zu Turner Burn an, wir ziehen ihn zum Aufrüstwochenende an und dann hat der Alltag uns wieder und Christus hängt in unserem Kleiderschrank. Und unsere eigene Identität, die noch nicht ganz gestorben ist, die lebt dann weiter. Ich habe mich gestern hier mit dem Tätowierer unterhalten und über ein Motiv, das er kennt, das ich mal irgendwo gesehen habe. Ein wunderschönes Tattoo auf der ganzen Brust, sieht aus wie eine aufgerissene Haut. Ne, und unter der Haut guckt ein Spider-Man-Kostüm hervor. was ist unser Kostüm und was ist unser eigenes Ich? Das ist so ein Spiel eigentlich. Spider-Man hatte ja so ein Kostüm, in das er sich verkleidet hat, um seine Heldentaten zu machen. Und darunter war ein ganz einfacher Mensch. Hier wird das so in diesem Bild umgekehrt. Was ist unsere eigene Identität? Das ist dieses Kostüm, mit dem wir rumlaufen. Ist Christus diese Haut, die bröckelt, die mir manchmal im Kleiderschrank hängen? Paulus sagt, lebt des Evangeliums würdig. Lebt so, wie ihr das gelehrt bekommen habt. Seid Gott gehorsam. Nicht nur, wenn ich da bin. Nicht nur, wenn ihr im Gottesdienst sitzt. Nicht nur, wenn es euch geistlich gut geht, sondern macht es im Alltag. Zieht den Christus erst gar nicht aus. Lebt es. Und dann sagt er, setzt alles daran, dass sich eure Rettung in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das ist eine sehr zeitgemäße Übersetzung. Die anderen Übersetzungen sagen fast in einem Ton, schafft euer Seelenheil mit Furcht und Zittern. Hilfe, was soll denn das bedeuten? Das ist das, was ich als Kind immer gepredigt habe, bekommen habe. Du musst das und das tun, du musst das und das erfüllen, du musst dich anstrengen, du musst machen, du musst rödeln, damit du erlöst wirst. Und das war sehr befreiend für mich, endlich mal zu begreifen, ich kann meinem Heil durch meine Anstrengungen nichts hinzutun. Jesus Christus hat alles getan. Er hat wirklich alles getan. Alles, was nötig ist, um mich vor Gott als einen reinen Menschen, als Kind Gottes dastehen zu lassen, ohne Fleck und ohne Tadel. Das hat Jesus für mich getan. Und ich kann mit keiner Anstrengung kann ich dem etwas hinzufügen. Was Paulus hier zu den Philippern sagt, das, was ihr empfangen habt, diesen Status, den ihr habt, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid die Erlösten, ihr seid die Überwinder, ihr seid stark, lebt es. Lebt es so, dass man das in eurem Leben sehen kann. Die Menschen, die um euch herum sind, die sollen es merken, dass ihr Kinder Gottes seid. Die sollen an eurer Ausstrahlung, die sollen an eurer Freude, die sollen an dem, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euren Tag organisiert, sollen sie sehen, dass das ein anderes Volk ist. Die sollen sehen, dass das Kinder Gottes sind. Und er sagt, schafft es mit Furcht und Zittern. Paulus gebraucht sehr oft das Bild eines Wettkampfes. Und wir sehen, Mensch, was fiebern die Sportler dem Sieg nach? Was legen die alles daran, um zu trainieren, um zu machen? Und die machen sich schier kaputt, um etwas zu erreichen, um ein Ziel zu erreichen. Wie viel mehr sollten wir daran legen, so zu leben, wie wir berufen sind? Christus hat uns erlöst. Ich hoffe, ich spreche den meisten hier aus dem Herzen. Wer es noch nicht hat, ich will es euch schmackhaft machen. Es gibt keinen Weg vorbei an Christus. Jesus Christus hat für dich alles getan, damit du das Leben hast und das Leben in Fülle und Übermaß. Und jeder Christ hat es erlebt, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen wird, sobald ich im Übergabegebet spreche. Und es hören nicht alle Probleme auf. Manchmal kostet es mich echt Furcht und Zittern, um durch den Tag zu kommen und das evangeliumswürdig zu leben. Und dann weiß ich, am Ende steht eine Belohnung, von der Paulus hier spricht. Ich kann dem Kommen Christi kann ich mit Freude entgegentreten. Ich kann stehen und sagen, super, schön, Jesus, dass du kommst. Ich bin bereit. Ich habe so oft Strecken in meinem Leben, wo ich das nicht sagen kann. Wo ich danke, Mensch, Jesus, hab doch Gnade und bleib noch eine Weile da, wo du bist. Weil ich noch nicht bereit bin. Ich vermute mal, er wird sich nicht dran halten. Er wird irgendwann kommen und ich werde dann Gott gegenüber sehen und hoffentlich mit Freuden sagen kann, das, was ich tun sollte. Das, wozu ich bestimmt war, das, was mein Auftrag war im Leben, habe ich erfüllt. Ich habe meine Aufgabe getan, ich habe meinen Lauf vollendet und jetzt freue ich mich auf die Krone der Gerechtigkeit. Ich will, dass wir alle so in diesem Fieber leben, dass wir nicht in der Furcht vor Menschen, in der Furcht, einen falschen Schritt zu tun, sondern in der Furcht, dass ich nicht würdig dessen leben würde, was ich eigentlich schon bin. Ihr seid Überwinder, sagt die Bibel. Meine Lieben, ihr seid Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, wenn wir bei Gott sind. Aber eins steht fest. Wir sind es. Wir sind Kinder Gottes jetzt. Und wir sind Bürger des Himmels. Wir sind nicht von dieser Welt. Jesus hat uns hier gelassen. Er sagt zu seinem Vater in seinem hohepriesterlichen Gebet, ich will nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie in der Welt bewahrst. Und Gott sei Dank erleben wir das. Paulus sagt, erlebt es. Seht zu, dass ihr das erlebt. Fiebert dem nach mit Furcht und Zittern. Seht zu, dass ihr eurer Berufung nachlebt, dass die Menschen es sehen. Dass die Menschen es spüren, dass von euch eine Aura ausgeht, etwas ganz Besonderes, was ansteckend ist. Dass die Menschen sagen, Mensch, so will ich auch leben. Mensch, so will ich auch sein. Mensch, der strahlt ja etwas aus, was mir völlig fehlt. Und etwas ganz Ermutigendes schiebt Paulus hier hinterher und er sagt, klar könnt ihr das nicht. Klar seid ihr unzulänglich. Aber Gott ist es, der an euch sowohl das Wollen als auch das Tun bewirkt. Er setzt dir den guten Wunsch ins Herz, den guten Gedanken und sagt nicht, und jetzt sieh zu, wie du dem gerecht wirst. Sondern er ist es auch, der dich morgens bei der Hand nimmt und bis zum nächsten Morgen, ich will nicht sagen bis zum Abend, Gott ist immer da, begleitet durch all deine Schwierigkeiten, durch dein Wachstum. Und Paulus sagt, seht zu, dass ihr ohne Tadel seid. Seht zu, dass ihr dieser Berufung nach lebt. Gott wird es in euch tun. Aber seht zu, dass ihr nicht lasch werdet, dass ihr das nicht irgendwie fallen lässt. Ach, passt schon, ach, wird schon irgendwie. Ach, ich packe es sowieso nicht. Eifert ihn nach. Lebt danach, wie ihr berufen seid. Und das ist natürlich ein hohes Maßstab, das er hier ansetzt. Die Philipper, wir müssen dazu wissen, es ist eine Stadt, Philippi ist eine Stadt, wo die ausgedienten Rocker, der Römer, ne, die alten Legionäre angesiedelt wurden. Ne, die haben alle irgendwo eine Provinz gekriegt, wo sie eine kleine Villa bauen durften oder schon von den Feinden was Übernommenes bekommen haben. Ja, und da haben sich sehr viele alte Legionäre angesiedelt, die natürlich Rom weiterhin mit Herz und Seele treu blieben. Und Philippi war eine Stadt, die sich sehr viel daraus gemacht hat, dass sie, obwohl sie nicht in Italien lag, eine Stadt des römischen Rechts war. Die Stadt war steuerfrei. Ne? Sie war eine Stadt, als würde sie zu Rom gehören. Auch geografisch mit allen Vorteilen daraus. Und Philippi hat sich sehr viel darauf eingebildet. Ne? Wir haben etwas erreicht, wir sind was Tolles und so. Und jetzt kommen hier so ein paar Christen und wollen hier die Welt verändern und wollen hier alles umkrempeln. Und was haben die da Anfeindungen erlebt? Was hat Paulus da an Schwierigkeiten erlebt in Philippi? Und Paulus sagt, ihr seid trotzdem gewachsen. Ihr seid groß geworden. Ihr seid zu starken Christen geworden. Und jetzt lebt es. Ne? Paulus ermutigt sie hier zu dingen. Er sagt, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt lebt, vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen leuchten wie die Sterne am Nachthimmel. Wisst ihr noch, Jesus hat gesagt, ihr werdet Dinge tun, die ich getan habe, und ihr werdet größere Dinge tun. Ist das nicht in Anspruch? Übrigens, Jesus ist auf Wasser gelaufen. Wir sind manchmal zu blöd, um auf der Erde zu laufen. So geht es mir. Deswegen sitze ich hier. Jetzt kommt die Auflösung. Wir sind gestern eine kleine Tour gemacht und sind wir an so einem Tümpel gefahren, wo wir ein bisschen baden wollten. Und bis ich vom Motorrad bis zum Wasser gelaufen bin, die 50 Meter, habe ich mir die Füße an dem heißen Sand so verbrannt, dass ich Blasen an den Füßen habe. Ich kann kaum stehen. Ich wusste nicht, dass es in Deutschland sowas geben kann, dass man sich in Deutschland von lauter heißem Boden Blasen an den Füßen holen kann. Ja? Das hat es noch nie gegeben. Wir sind manchmal echt zu doof, um hier auf der Erde zu laufen. Und Jesus verlangt von uns, dass wir größere Dinge tun, als er getan hat. Was ist schon über Wasser laufen? Jesus sagt, wenn ihr einen Glauben habt, wie ein Senfkorn, dann werdet ihr Berge versetzen können. Ihr werdet diesen Berg sagen können, hier, pflanzt dich mal in diesen Tümpel rein. Ich habe es erlebt. Ich hab es erlebt, dass Berge versetzt wurden. Nicht ein Haufen Erde, das im Wasser gelandet ist, sondern viel schwierigere Sachen. Dass Gott Menschen umgekrempelt hat, die sowas von kaputt waren, die sowas von verstockt waren in ihrer Gottlosigkeit, Wenn ich noch daran denke, wie vor 2,5 Jahren sich ein Rocker aus Frankfurt bekehrt hat, er wusste überhaupt nicht, wie sowas gehen soll. Er sagt, das Einzige, was ihr für mich tun könnt, ihr könnt beten. Und wir haben 2 Wochen gebetet. Und er rief mich nach 2 Wochen an und sagt, du glaubst nicht, was passiert ist, ich will heute ins Clubhaus gehen. Er war Vizepräsident in seinem Club, einem sehr großen Club. Und sagte, ich will ins Clubhaus gehen und ich will meine Kutte anziehen, plötzlich wird mir schwarz vor Augen und ich kipp um. Das ist mir noch nie passiert. Ein Kerl wie ein Baum. Und das passiert ihm ein paar Mal nacheinander. Und dann kriegt er so Angst, dass er zum Telefon greift, ja, und seinen Freund anrufen will, dass er ihn heute vertritt. Und wo er zum Telefon greift, klingelt das Telefon, ist der Freund dran. Und der Freund sagt zu ihm, du, ich kann heute nicht ins Clubhaus kommen, mir ist schwindelig. Ich kipp die ganze Zeit um. Kannst du mir sagen, was mit mir passiert? Und dann sagt dieser, ich weiß ganz genau, was da passiert. Es gibt Leute, die für uns beten. Die beiden sind heute nicht mehr dabei. Und der Vizepräsident, der ist seit zwei Jahren in der Gemeinde und ist Diakon. Gott hat ihn umgekrempelt. Gott hat ihn so gewendet. Das hätte niemand von uns tun können. Das hätte er selber nicht fabrizieren können. Er wusste noch nicht mal, wie er das mit seinem Club regeln sollte, dass er austritt. Und wir haben gesehen, dass Gott einen Berg versetzt hat. Er hat einen festgewachsenen Berg, der seit 20 Jahren in diesem Club da gesteckt hat. Hat er von seinem Ort gerissen und hat ihn auf einen neuen Platz gestellt. Sind das nicht Berge, die versetzt werden? Und Paulus sagt hier zu den Philippern, wenn ihr danach lebt, was ich euch gepredigt habe, wenn ihr an dem Wort festhält, werdet ihr wie Sterne sein, die am Nachthimmel leuchten. Ist das nicht ein Maßstab? Das kann ich doch nie erreichen. Da sind die Sterne, die meinetwegen ein paar Jahrmillionen oder vielleicht auch nur 6.000 Jahre da leuchten immerhin. Ne? Die stehen unverrückbar da und ein Heer an Wissenschaftlern versucht, das alles irgendwie halbwegs logisch zu erklären, wie das alles funktioniert und revidiert das alle paar Jahre wieder. Und was macht der Stern? Der leuchtet da immer noch. Der ist der Maßstab, an dem sich schon die antike Welt orientiert hat. Ne? Paulus sagt, ihr werdet leuchten wie die Sterne am Himmel, wie die Sterne am Himmel. Und ihr werdet viel mehr sein. Wenn Christus sagt, ihr werdet mehr tun, als ich getan habe, dann stimmt das. Weil ein Stern, das ist nur ein Stück Schöpfung, was da irgendwo im Weltall rumsteht oder umhängt. Und die werden vergehen. Gott sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und was passiert mit denjenigen, die, wie Paulus hier sagt, leuchten werden wie die Sterne am Nachthimmel? Die werden ewig leben. Was ist so ein Stern? Was ist ein Mond? Was ist eine Sonne? Das ist ein Bastelzeug dagegen. Ist das nicht ein Maßstab? Ist das nicht ein Maßstab, dass Paulus hier an den Christen ransetzt? Alles, was du dafür brauchst, ist Glaube. Ist Glaube, dass Gott das, was er getan hat, verwirklichen wird. Dass Gott das umsetzen wird, was er in deinem Leben begonnen hat. Dass er das zu Ende führen wird. Dass er diese Schachpartie zu Ende spielen wird. Und er wird siegen. Er wird alles, was dich fertig macht, alles, was dich festhält, alles, was dir noch Zweifel verschafft, wird er schachmatt setzen. Er wird diese Partie gewinnen. Und dann gibt es in deinem Leben, dann gibt es in meinem Leben Dinge, die endlich verändert werden müssen. Und Gott sagt, pack es an. Lass mich machen. Lass es zu. Lass mich deine Partie zu Ende spielen. Aber bleib dran. Gib's nicht auf und sag, nee, ich bin schon geschlagen. Er sagt viel zu den Philippern, war wahrscheinlich eine Situation, die ganz aktuell bei ihnen war. Schafft alles ohne Murren und ohne Zweifel. Wer das erlebt hat, weiß, was für eine eklige Sache das ist, wenn Leute anfangen an allem zu zweifeln und zu meckern und zu murren. Meine Güte, wir sind ein Volk der Murrer und Zweifler. Wir sind ein Volk, das ständig am Meckern ist. Es ist zu kalt, es ist zu regnerisch, es ist zu heiß, es ist zu schwül, es sind zu lange Arbeitszeiten, es ist zu wenig Lohn, wenn die Arbeitszeiten wieder gekürzt werden. Wir sind am laufenden Band am Meckern und wenn du jemand fragst, hör mal, wie geht's dir? Oh Gott, nicht klagen. Ich würde ja gern klagen, aber irgendwie finde ich gerade nichts. Das ist uns ins Blut gegangen. Und Paulus sagt, schafft alles, was ihr macht, ohne Murren und ohne Zweifel. Natürlich gibt es Probleme, natürlich gibt es jeden Tag an irgendwas zu knabbern, natürlich gibt es organisatorische Probleme, natürlich haben wir Menschen in unserer Umgebung, die nicht so tun, wie sie gerne sollten. Aber dahin zu kommen, alles ohne Zweifel und alles ohne Unzufriedenheit zu machen. Mein Gott, ich arbeite so daran, dass ich das endlich mal schaffe. Und ich will uns ermutigen, dass wir es zulassen, dass Gott es in unserem Leben bewirkt. Und dann kann unsere Freude vollkommen sein. Paulus übrigens, er schreibt dieses Ding aus dem Gefängnis heraus. Aus dem Gefängnis, wo er jeden Tag damit rechnet, hingerichtet zu werden. Der könnte gut in seinem Arbeitszimmer in Wittenberg sitzen und abgeschottet von der Welt so einen Brief schreiben. Ist aber nicht. Paulus sitzt im Gefängnis und sagt uns, selbst wenn ich hingeopfert werde, selbst wenn ich zum Tode verurteilt werde, werde ich mich freuen. Wenn ihr so lebt, wie ihr es gelehrt bekommen habt, werde ich mich freuen. Und ich werde vor Christus stehen und sagen, das, was ich angefangen habe, was ich hier an Arbeit reingesteckt habe, war ich in der Gemeinde, das war alles nicht vergeblich. Das ist die Frucht, die ich gebracht habe. Und Paulus sagt, vor Gott will ich mich dessen rühmen, nicht dessen, was ich bin oder was ich gemacht habe. Aber guck mal, Gott, die sind gewachsen, die sind groß geworden, die haben es überwunden und das ist mein Ruhm. Und interessant, er braucht hier ein Bild aus dem Opferritus. Er sagt uns, selbst wenn ich hingerichtet werde, will ich sein wie ein Krankopfer, das ausgegossen wird über dem Opferdienst eures Glaubens. Das war im Alten Testament so, dass die Juden massenweise Tiere schlachten mussten. Ja, da waren die Brandopfer, da waren die Dankopfer, da waren die Sündopfer, da waren die, wer weiß für Opfer, ja, und da ist jeden Tag Blut geflossen en masse. Ohne Ende. Ja. Und über die Brandopfer und über die Sündopfer wurde noch ein Dankopfer ausgegossen. Ja. Ich weiß nicht, Gott schreibt diese Gesetze an sein Volk, wo sie in der Wüste sind. Ja, manchmal sieht man so filmische Umsetzungen der Wüstenwanderung, des Volkes Israel, da sind so 40 Leute, die mit ein paar Eseln durch die Wüste ziehen, die müssen da in diesen 40 Jahren, wo sie in der Wüste gelebt haben, Handel getrieben haben mit allen Völkern, weil zu jedem Brandopfer haben die so einen Wein drüber gegossen und das waren 2 bis 3 Liter. Und die haben tonnenweise Fleisch geschlachtet jeden Tag und gingen die ganzen Tiere da im Rauch auf, ne, weil sie Gott dankbar waren. Weil sie das Beste für Gott geben wollten und dann immer diesen Wein darüber, immer 2-3 Liter Wein darüber. Und die haben nicht geerntet, die hatten keine Weinberge, die müssen echt ganz viel Handel getrieben haben, um das überhaupt alles umsetzen zu können. Dann hatten sie immer noch übrig, um zu feiern und um sich zu freuen. Und Paulus sagt, ich will dieses bisschen sein. Das, was ihr tut mit eurem Glauben, damit bringt ihr Gott ein gewaltiges Opfer. Das ist ein ganz, ganz großes Brandopfer, was ihr bringt. In eurem Wachstum, in eurem Glauben, in eurem täglichen Christ sein, in eurem Überwinden in dieser Welt, ist es ein ganz großes Opfer, das Gott gefällt. Gott guckt sich das an und sagt, schön, mein Kind. Und einmal wirst du bei mir im Himmel sein und wirst die Freuden erleben, alles, was du da hingeben musstest, alles, was du dran setzen musstest, das ist ein Klacks dagegen, gegen das, was kommt. Paulus sagt, ich freue mich schon, ich freue mich, ne, ich werde hier womöglich hier hingerichtet, ich werde getötet, ne, und einige von uns haben noch diese Ausgabe vom T-Shirt, Jesus lebt, aber hinten steht, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Nach diesem Motto hat Paulus gelebt. Was sollen die Leute mir antun, wenn sie mich umbringen? Ich werde bei Jesus sein, ich werde bei Christus sein, ich werde den Lohn dessen empfangen, was ich hier getan habe. Als Kind Gottes, als Bürger des Himmels, werde ich einmal da sein, ich werde einmal zu Hause sein. Paulus lebt danach und er freut sich. Er freut sich, dass das einmal passieren wird. Und man sagt dazu, Philipp, freut euch. Ich würde sagen, eine echt makabere Freude. Wenn ich jetzt hingerichtet werde, dann machen wir eben eine Party. Ne? Freut euch darüber, freut euch mit mir, so wie ich mich mit euch freue. Und das ist eine echte Freude. Viele von uns, die in der Mitarbeit stecken, die es erleben, wie die anderen Mitarbeiter gewachsen sind, wie sie Probleme überwunden haben, wie sie in ihrem familiären, in ihrem sozialen Umfeld gewachsen sind, wie Gott einiges in ihrem Leben verändert hat, haben große Freuden erlebt, haben gesehen, Mensch, Gott macht Sachen, die ich nicht machen kann, die der Mensch nicht selber machen kann. Und Paulus sagt, freut euch. Pickt euch diese Erfolge raus, die ihr erlebt habt. Und sagt, Gott ist groß. Gott hat Berge versetzt. Diese Probleme, die ich gerade habe, auch die werden wir noch meistern. Gott wird die Partie zu Ende spielen. Gott wird den Feind schachmatt setzen. Und was wir tun können, ist uns zu freuen. Nicht nur angesichts der Probleme, Paulus sagt, angesichts meiner Hinrichtung will ich mich freuen. Und freut euch mit mir. Feiert eine Party, dass ich hingerichtet werde, dass ich zu Jesus gehe. Echt makaber, wenn man es nicht verstanden hat, was die Freude am Herrn ist, was die echte Freude am Herrn ist. Und er sagt es ihnen immer wieder, freut euch. Er sagt zu ihm, Philippa, freut euch. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Auch wenn ich euch so viel aufgezählt habe, was ihr zu verändern habt. So viele Probleme gezeigt habe, wo ihr noch ansetzen müsst. Freut euch. Aus dieser Freude heraus werdet ihr überwinden. Ihr werdet stark sein. Ihr werdet weiterkommen. Und ihr werdet einmal bei Gott sein. Ist das nicht ein Maßstab, den man sich messen kann? Ich kann es nicht. Und ich will euch dieses Wort mitgeben. In eure Woche hinein, in eure Monate hinein. Bis zum nächsten Ort, wo wir uns treffen. Zur nächsten Veranstaltung, wo wir wieder aufgebaut werden. Freut euch, weil Gott sagt, ich bin es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Tun bewirkt. Von euch selbst könnt ihr nichts tun. Ohne mich seid ihr unfähig, etwas zu tun. Und bleibt da dran. Bleibt an dieser Hoffnung dran, mit Furcht und Zittern es zu verlieren. Haltet es fest. Haltet es so fest, wie ihr könnt. Diese Hoffnung. Diese Freude. Weil wir auf der Überwinderseite sind. Weil Jesus überwunden hat. Weil er es schafft. Das Wollen in uns und das Tun. Amen.